Liebe Gemeinde, diese Woche war nicht so einfach für meine Familie, weil wir haben unseren Hund einschläfern lassen. Also das war ein Hund, den wir noch, also meine Frau und ich, als Welpe bekommen haben, als wir noch auf den Philippinen waren. Ja, und natürlich waren wir sehr traurig darüber und ich habe da eine neue Perspektive. Erneute Perspektive. Und es ist ein bisschen traurig, aber man kann auch sagen, auch komisch, weil das ist doch ein Tier. Aber trotzdem waren wir als Familie so betroffen, weil für meine Frau nicht, das war unser erstes Kind, also unsere Familie. Und da habe ich eine erneute Perspektive über, wenn das um die Zeit geht oder auch Zeit mit Familienmitgliedern. Weil das war ein Hund. Dann habe ich auch gemerkt, ich habe wirklich die letzten paar Jahre nicht so viel Zeit mit ihm verbracht, als wir Kinder bekommen haben. Und auch schon so viel beschäftigt mit allen Sachen. Ne? Und dann, ich habe mir überlegt, wie viel Zeit investiere ich denn für meine Kinder oder für meine Frau jeden Tag? Oder sagen wir mal auch für meine Mutter. Ich bin so weit von Philippinen. Meine Mutter macht schon Dialyse dreimal die Woche oder zweimal die Woche und dann hat das aufgestiegen bis dreimal die Woche seit 2013. Und meine Mutter weiß es, sie hat nicht mehr viel Zeit. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir nächste Woche zum ersten Mal mit der ganzen Familie nach Philippinen fliegen, um meine Familie dort zu besuchen. Und sie werden, also meine Frau, meine Mutter wird zum ersten Mal meine Kinder auch sehen. Ja. Und ich werde heute nicht über meine Familie predigen, sondern es geht auch um eine Person in der Bibel, die wir heute betrachtet haben. Das ist der Paulus, als er am Ende seines Lebens war. Ne? Also der Titel dieser Predigt heute ist Erfolg im Rennen. Lehren von Paulus. Das sind ein paar Gedanken, die ich in dem Leben von Paulus und auch im besonderen Text hier in 2. Timotheus gelesen habe. Erfolg im Rennen. Was war das denn für ein Rennen? Und wie können wir, so wie Paulus, auch erfolgreich in diesem Rennen sein? Und ich glaube, es ist egal, ob dir das bewusst ist oder nicht, wir sind alle Teilnehmer oder beteiligt in diesem Rennen. Manche machen das mit, ganz aktiv, manche machen das auch sehr passiv. Und als ich noch in die Uni war, hat man, also es gibt verschiedene Teile von also Kategorien von Rennen. Es gibt dieser ganz normale Schnellrennen, es gibt auch Marathon, es gibt auch Triathlon und auch verschiedene Arten. Und als ich noch in die Uni war, ich kann mich noch gut daran erinnern, meine Freund und ich, da hatten wir jedes Jahr oder zweimal im Jahr sogar ein Intramurals. Das ist eine Woche lang und das ist eine Sportwoche in die Uni, auch im Gymnasium damals. Und ich als sportbegeisterter Person bin ich immer dabei. Ich freue mich immer, das wieder zu haben. Musik war nicht so meins. Musik ist gut, natürlich. Ja. Aber Sport war mein Ding. Und dann auf einmal, als ich glaube ich, das war zweites Jahr, als ich in die Uni war, haben sie etwas angeboten. Das war das sogenannte Amazing Race. Unglaubliche Rennen. Ein Hindernislauf. Na, es ist wie Tough Mudders oder sowas in dieser Richtung. Ne? Und dann, wir haben dann angefangen auf die Haupttribüne und dann, da sind so viele Hindernisse und dann unser Campus dort ist so groß. Wir haben auch einen Fluss und da auf dem Fluss gibt es auch ein krasser Wasserkraftwerk. Na, und dann, wir sind durchgegangen, auf dem Wasser gesprungen, dann auch geschwommen, und dann auf einen Hügel, wieder so cool, sehr schön, da waren so viele Teams, wir waren 4 bis 5 Teams. Na, und dann, was ich aber gelernt habe, weil wir haben da verschiedene Konditionslevel, was ich da gelernt habe, ist, dass lass niemanden von dem Team allein oder hinterlässt niemanden. Also von meinem Team, da waren wir nicht alles fit. Also ich hab beste Freunde, die nur begeisterte Computerspieler waren. Aber sportlich waren sie nicht aktiv. Aber trotzdem haben wir das geschafft. Wir waren nicht das Erste. Aber wir waren zusammen. Wir haben das gemeinsam gemacht. Wir haben einander geholfen. Und das war für mich immer noch so prägend. Also ich kann mich immer noch gut erinnern an diese Tage. Und außer dieser Geschichte, es gibt auch ein anderes Rennen, das ich nicht vergessen kann. Das ist ein Rennen, an dem meine Cousine beteiligt war. Also sie heißt Kakai. Und Kakai, ja, es ist ein typischer Name auf den Philippinen. Also es wiederholt sich immer so Kakai oder Dodong, sowas. Das ist ein Spitznamen. Zum Beispiel auf den Philippinen, mein Spitzname heißt Coco. Ja, genau, Coco. Deswegen weiß ich sofort, wenn Leute mich als Coco, also ruf oder nennt. Das sind Leute von meiner Kindheit. Ja. Und diese Rennen, wo Kakai beteiligt war, sie haben nur ein einziges Ziel und das war, die Ziellinie zu überqueren. Das war, glaube ich, ein 400 oder 500 Meter Rennen. Und die Ansage lautet, auf die Plätze, fertig, los, bumm. Und Kakai rennt so schnell, wie sie konnte. Ihr Blick war auf den Preis und sie hat alles gegeben. Als sie kurz vor das Ziel war, hat sie etwas gemerkt. Ihre beste Freundin ist nicht mehr neben ihr. Sie hat zurück angeguckt und hat gesehen, wie ihre Freundin so langsam und so müde lief. Was hat Kakai gemacht? Sie hat hier etwas Unerwartetes gemacht. Sie ist tatsächlich wieder zurückgelaufen. Sie war ungefähr 8 oder 9 Jahre alt. Hat ihr Freunden geholfen. Das war ein Bild. Und Kakai hat ist ein bisschen geistig behindert. Ne? Aber trotzdem hat sie das gemacht. Und es war so fasziniert von diesem Rennen. Paulus, Erfolg im Rennen. Was können wir von Paulus lernen? Es gibt einen bekannten Text hier, den wir jetzt lesen. Und das ist im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 6 und 7. Und da steht, denn ich werde schon geopfert und meiner Zeit und die Zeit meines Abbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und in Vers 8, von nun an liegt für mich die Krone des Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewohnt haben. Ich werde heute keine exegetische Predigt halten, aber es geht hier um ein paar Punkte, die wir von Paulus lernen können. Paulus befand sich hier in den letzten Jahre seines Lebens eigentlich. Ne? Also in dieser Zeit war er eigentlich ein Gefangener von Nero, der Kaiser Nero. Und Nero war ein Kaiser, der Rennen liebt, Wagenrennen. Und laut der Geschichte Bücher, er war nicht gut. Wirklich nicht gut. Aber er versucht immer zu rennen, also zu gewinnen. Und was macht er? Er gewinnt mit Betrug. Ja, tatsächlich. Ihr könnt das in Geschichtsbüchern auch lesen. Aber Paulus hier hat eigentlich ein besseres Argument, deswegen hat er auch so viele verschiedene Bilder und dann hier in 2. Timotheus Kapitel 4 hat er das Bild über Rennenden verwendet. Ne? Aber Paulus hier hat hat ein besseres Argument. Paulus war an einem besseren Rennen beteiligt eigentlich. Und hier hat er angedeutet, er hat das Rennen beendet und sogar ganz gut. Mit einer viel besseren Note als Kaiser Nero. Und dieser Text heute gehört eigentlich zu dem härten Text von Paulus. Wahrscheinlich hat er tatsächlich diesen Brief wirklich an Timotheus geschrieben, als er im Gefängnis war. Und wenn wir 2. Timotheus Kapitel 4 genau ansehen, dann werden wir verstehen, dass Paulus hier gleich zu Beginn einen Auftrag erteilt hat. In Vers 2 hat er das zu Timotheus gesagt, predige das Wort. Und Timotheus hat das natürlich verstanden, was es bedeutet, das Wort zu predigen. Das bedeutet, die Wahrheit zu lieben. Das bedeutet, auch was er von Paulus bekommen hat, weiterzugeben. Und ab Vers 3 bis 8, Paulus gibt hier die Grundlage für den Auftrag. Und dann ab Vers 9 bis 22 erzählt er dann von seiner letzten Verkündigung des Wortes Gottes vor dem kaiserlichen, also Gericht, während seines Prozesses. Und in dieser Geschichte oder in dieser Abschnitt und auch der große Kontext von 2. Timotheus werden wir ein paar Sachen lernen, die für uns auch wichtig werden. Und wir gehen erstmal zu Vers 7 zurück. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Ich werde mal konzentrieren hier auf den Punkt, den Glauben bewahrt. Ich habe den Glauben bewahrt, kann man auch eigentlich übersetzen als ich habe den Glauben gehütet oder geschützt. Na, obwohl Paulus war in mehrere schwierige Situationen und hat auch so viele Versuchungen erlebt, hat er nicht versäumt, den ihm anvertrauten Glauben zu bewahren. Sein Leben war sehr lang, aber auch so bewegen, hat auch so viele, wie gesagt, Schwierigkeiten, Konflikten, Gefahren, aber Gott hat ihn mit einer Wahrheit anvertraut. Und wisst ihr was? Er hat diese Wahrheit ganz unverfälscht weitergegeben. Er hat es gescheut, ihn zu bekennen, als ihm der Tod ins Gesicht blickte. Wir kennen das. Also letzte Woche hatten wir unser zweites Sabbat von unserer Gebetswoche. Ne? Und das Thema war eigentlich über Paulus. Über Paulus. Das war letzte Woche. Ne? Und Paulus ist wirklich treu geblieben. Bis zu seinem Tod. Und er hatte auch die Wahrheit nicht verdorben, um den Ansichten der Juden oder auch der Heiden entgegenzukommen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Lektion für uns heute. Die Welt um uns herum, es gibt so viel Druck. Die neuen Trends, geben wir nach oder sagen wir nein? Ich stehe fest, was in der Bibel steht. Wie Paulus mit Mut und Entschlossenheit und Beharrlichkeit hatte er wirklich bis zum Ende den Glauben bewahrt. Und in diesem Sinne höre ich, liebe Gemeinde, ganz symbolisch so die Engel im Himmel, die schreien und sagen, lass Timotheus das Gleiche tun. Und ich glaube, sie werden auch zu uns sagen, lass die Adventgemeinde in Oberasbach auch das tun. Wir werden verschiedene Erfahrungen in diesem Leben sammeln. Nicht jeder von uns wird enden wie Paulus zum Beispiel. Aber jeder von uns kann den Glauben bewahren. Und das ist unser erster Punkt von heute. Den Glauben bewahren. Wie können wir wie Paulus erfolgreich in dieser Rennen laufen? Punkt Nummer 1 ist den Glauben bewahren. Den Glauben, den wir bekommen haben, den Glauben, den wir geglaubt haben. Es gibt eine Geschichte von zwei Fischer. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon hier erzählt habe. Ich weiß auch nicht, ob ich schon diese Predigt hier gehalten habe. Noch nicht, aber sehr gut. Weil nach dem Urlaub habe ich nicht mehr so treu an meinen Liste die Predigten da getragen, wo ich normalerweise predigte. Ne? Also dieser zwei Fischer, einer war ganz unerfahren, oder ich kann nicht genau sagen, ob er unerfahren war, aber es gibt einen Grund. Also der eine Fischer oder der Angler hat hier geangelt und dann die andere ein bisschen weit entfernt. Der andere Angler hat aber gemerkt, der Angler hier hat so viele große Fische zurück ins Wasser geworfen. Wer macht denn sowas, oder? Ich bin selber kein Angler, aber der Cousin von meiner Frau ist ein Hobby. Und jedes Mal, wenn wir in Dänemark sind, in unser Urlaub, dann nimmt er mich auch, um zu angeln. Und es ist immer spannend. Also er ist ein Vegetarier. Also wir fangen Fische und ich kann das dann behalten. Ja. Und er hat mir gezeigt auch, normalerweise werft man die Kleiner wieder zurück ins Wasser, damit sie noch Zeit haben, um zu wachsen. Ne? Aber dieser erste Angler in unserer Geschichte, er hat die Größere zurück ins Wasser geworfen. Nach einer Weile kam der andere Angler da und sagt zu ihm, hey, ich habe dich schon vor einer Stunde hier beobachtet, das verstehe ich überhaupt nicht. Warum schmeißt du die größeren Fische zurück ins Wasser? Und dieser Angler hat dann erklärt, ja, ganz einfach, weil ich nur eine kleine Bratpfanne zu Hause habe. Also diese Geschichte mag lustig sein, aber ist das auch nicht so in unserem Leben? Manchmal ist unsere Glaubenspfanne so klein geblieben, dass wir nicht bereit sind, die größere Segen oder größere Herausforderungen des Lebens zu empfangen. Und Timotheus hier hat auch mit so einer kleinen Pfanne angefangen. Aber durch die Mentorship von Paulus ist er eigentlich gewachsen. Und dann in diesem Sinne, Paulus war kurz vor dem Ende seines Lebens. Und dann er hat gesagt hier, hey, Timotheus, ich bin jetzt am Ende. Ich habe dich alles eigentlich schon gegeben, was nötig ist, was du weitergeben kannst. Bewahr den Glauben. Du musst jetzt ein Level Up machen. Wir gehen jetzt zu Punkt Nummer 2. Und Punkt Nummer 2 ist, den Glauben leben. Es macht jetzt hier einen Unterschied zwischen dem Glauben bewahren und dem Glauben leben, weil normalerweise ist der Glauben bewahren, verbinden wir nur hier, was theoretisch ist. Na, also vielleicht in unserem Kontext heute, was wir über Gott wissen, was wir über unsere Glaubenspunkte wissen. Aber leben wir das auch? Das ist der nächste Punkt. Sind wir bereit, das zu tun, was hier steht? Und wenn etwas gegen unser Lebensstil oder unsere Glaubensüberzeugung geht, dann sind wir bereit, das auch zu ändern. Manchmal ist es auch schwer. Und ich verstehe das auch. Es ist auch ein Prozess. Es passiert nicht über Nacht. Für manche Leute dauert das jahrelang. Mein Opa zum Beispiel. Er ist mit 70 Jahre alt getauft oder 68 und dann ein oder zwei Jahre später ist er dann gestorben. Aber meine Oma hat von Anfang an für ihn gebetet. Glauben, leben. Es gibt hier zwei Texte, die ich bringen möchte. 2. Timotheus Kapitel 1. Da hat Paulus gelitten für das Evangelium. Er kennt die Geschichte von Paulus. Apostelgeschichte. Na, also wie Paulus von Ort zu Ort gegangen ist, wo er verfolgt wurde, aber trotzdem hat er nicht aufgehört. Und er hat wirklich praktiziert, was er gepredigt hat. und warte jetzt, in 2. Timotheus Kapitel 2, da verwendet Paulus ein Bild von einem Soldat. Und Paulus sagt da, ich ertrage die Härte, die Leiden des Lebens wie ein Soldat. Und ihr merkt schon, Paulus nutzt hier verschiedene Bilder in der Bibel, um uns einen Blick zu geben, ein klares Bild zu geben, dass als Christen, es gibt so viele Bilder, die uns zeigen, wie wir als Christen leben sollen. Der Glauben von Paulus war etwas sichtbar. Es war nicht etwas theoretisch, über was er gepredigt hat, sondern es war wirklich etwas, das er lebte. Und in seinem Dienst musste er, wie gesagt, so viele Prüfungen bestehen und dennoch treu geblieben. Er lebte als ein wahrer Christ und er ermutigte auch Timotheus, das auch zu tun. Lass Timotheus das Gleiche tun und lass auch die Adventgemeinde in Oberasbach das tun. Es gibt ein Zitat hier von Ellen White, das sie gesagt hat, das christliche Leben muss ein Leben des beständigen, lebendigen Glaubens sein. Nicht nur hier, sondern müssen das leben. Und wir als Erwachsene in dieser Gemeinde haben eine ganz große Vorbildfunktion, dass wir das auch unsere Kinder, unsere Nachbarschaft auch, weil sie werden das auch sehen. Nicht nur, dass wir mit unseren Lippen am Sabbat Gott preisen und loben dass wir über Gott wissen, dass wir so gut sind mit unseren Glaubenspunkten, aber ist das in unserem Leben sichtbar? Spüren andere Menschen das auch? Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Paulus hat um die Wahrheit willen gelitten und doch hören wir fast keiner, wenn etwas, aber fast keiner Klagen aus seinem Mund. Und als er auf sein Leben voller Mühe, Sorgen und auch Opfer zurückblickte, er schreibt hier in Römer Kapitel 8, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Er weiß genau, was sein Ziel war. Er weiß genau, was ein größerer Wert hat. Und ich glaube, dass der Siegesruf des treuen Dieners Gottes kommt bis zu unserer Zeit. Lass uns nicht vergessen, wofür wir hier sind. Lass uns nicht vergessen, was eigentlich die Bedeutung unserer Existenz ist. Nicht nur als eigene Gemeinde, sondern auch als Person. Das Rennen zu laufen ist eher praktischer als theoretisch, liebe Gemeinde. Das bedeutet auch nicht, dass wir nicht in unserer Erkenntnis oder in unser Wissen wachsen. Das hat eine wichtige Rolle. Aber eher wichtiger ist, als Christ eigentlich zu leben, was wir von Gott bekommen haben. Wir gehen jetzt zu unserem dritten Punkt. Und der dritte Punkt heute ist mir ganz nah. Erster Punkt ist den Glauben bewahren, Glauben leben. Und der dritte Punkt ist die Gläubigen ausrüsten. Die Gläubigen ausrüsten. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Normalerweise nutzen wir diese Bibeltext, um zu beweisen, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist, ist von Gott geatmet. Ne? Also alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung und zur Zurückweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Aber mehr ist heute wichtig, Vers 17. Damit der Mensch Gottes, das sind wir, richtig ist für jedes gutes Werk ausgerüstet. Und dann in 2. Timotheus 4, 6 und 7, da hat dann Paulus Timotheus ermutigt. Ich bin jetzt am Ende. Ich habe dich ausgerüstet die ganze Zeit lang. Nicht nur du, sondern auch Apollos. Nicht nur Apollos, sondern auch die anderen. Ihr wart mit mir. Ich war mit euch. Und ganz genau ist das eigentlich in unserer Gemeinde, wir haben das auch, und das ist der Jüngerschaft. Also ehrlich gesagt, seit ich noch ganz jung war, ich habe schon über das Konzept gehört. Jüngerschaft, 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 Jüngerschaft. Was bedeutet das eigentlich, Jüngerschaft? Wenn manche sagen, die Leute zum Beispiel, die Gemeindeentwicklung oder auch Heimatmission studieren, sie meinen, Jüngerschaft ist der Geheimnis für eine wachsende Gemeinde oder eine gesunde Gemeinde. Jüngerschaft ist nicht anders, als was Jesus gemacht hat. Es gibt einen Zyklus oder einen Entwicklungsprozess und es bedeutet jemanden, und es bedeutet eigentlich, dass jemanden kommt und lernt über Gott, über die Bibel und dann dieser Person wird dann wachsen und wachsen, bis er reif ist, bis er bereit ist, andere auch zu Jesus zu führen und wieder dieser Zyklus mit durchzugehen. Aber ich habe auch gemerkt, man muss nicht warten, bis du zu diesem Level kommst, bis du anfangen kannst, Jüngerschaft dann auch also zu führen. Weil in jeder Phase, glaube ich, du kannst Leute zu Jesus bringen. Dieser Person mit den kleinen Wesen, die du vielleicht hast, mit dieser ganz kleinen Licht, die du hast, weitergeben und der Person leiten. Und ich bin immer noch so fasziniert, ich kann das immer noch nicht glauben. Die Kinder sind so wertvoll. Also ich bin so fasziniert mit meiner Kinder. Ja, die sind meine Kinder natürlich, aber wir machen ja Andacht zu Hause und bringen auch unsere Kinder göttlich zu Hause. Und dann auf einmal kommt unsere Tochter zu Hause nach dem Spiel mit den Nachbarschaftskindern und hat gesagt, ich möchte, dass Lili über Gott wissen wird. Es ist ihre beste Freundin dort. Sie weiß nicht über Jesus. Und ich möchte, dass sie auch im Himmel kommt. Ja, und dann noch eine andere Gelegenheit betet sie dann auch für auch ihre Freunde. Und hat dann auch gesagt zu uns, ich möchte sie über Jesus erzählen, über Gott erzählen. Und dann einmal haben wir auch eine Straßenmission gemacht und dann hat dann auch dieser kleine Glow Flyers weitergegeben. Und dann sie hat mir dann erzählt, wie schön das war, dass wir über Gott erzählen können oder dass die Leute dieser kleine Flyer bekommen können. Natürlich, meines Erachtens war das eine Mission auf der kalten Ebene, weil wir kennen ja diese Leute nicht. Na, aber die bessere Ebene wäre also die warme Ebene. Und das sind dann unser Familienkreis, unsere Bekanntschaft, unsere Nachbarschaft. Aber trotzdem, durch diese kalte Ebene kann Gott auch Menschen erreichen. Wir gehen mal zurück zu dieser Jüngerschaft. Als ich mal im Internet angeguckt habe über Jüngerschaft, bin ich zu einer Website angestoßen und diese Website heißt Discipleship Clones, Jüngerschaft Clone. Ja? Und es ist eigentlich eine Satire, es ist keine Wahrheit, aber sie versuchen da zu erklären, dass Jüngerschaft wichtig ist durch diese Methode. Und in dieser Website steht da, es gibt so viele Testimonials, was ist Testimonials? Genau, Zeugnisse von ganz zufriedener Kunde. Und die Kunde hat mal erzählt, es ist sehr schön, diese neue Entwicklung in Jüngerschaft ist das Beste. Ich muss nicht mehr rausgehen, ich kann einfach hier zu Hause bleiben. Mein Klon, ne? Also mein Duplikat, macht die Mission für mich. Ja, und dann die andere Kunden hat auch dann da was geschrieben, ich bin auch sehr zufrieden. Damals musste ich immer also schüttern. Ich habe immer noch Angst, vor Leuten zu stehen. Aber jetzt macht mein Duplikat das. Ich kann einfach hier zu Hause bleiben, mit meiner Zeit hier verbringen. Aber liebe Gemeinde, es gibt keinen Jüngerschaftsklon. Es wird auch nicht geben. Jeder von uns ist gerufen eigentlich oder berufen. Diese Arbeit in der Gemeinde mitzumachen. Und das bedeutet, jeder von uns hat eigentlich diese Aufgabe, einander zu helfen, Leute, die noch in diesem Prozess sind, zu begleiten. Und ich hoffe, dass wir das auch schaffen. Es gibt noch einen anderen Punkt hier, also Ellen White hat mal gesagt, dass jede Gemeinde soll auch ein Trainingzentrum sein. Und es gibt hier ein Zitat, wo sie gesagt hat, das ist in die Fußspuren des großen Arztes, jede Gemeinde sollte eine Erziehungsschule für christliche Arbeiter sein. Jede Gemeinde. Schaffen wir das nicht? Kann ich nicht genau sagen, weil es kommt darauf an, von der Struktur unserer Gemeinde, wie viele Leute haben wir. Aber ich glaube, wir können etwas tun. Und in dieser Zitat hat sie auch dann geschrieben, ihre Glieder sollten gelehrt werden, Bibellesungen zu halten. Und Bibellesungen, damals war eigentlich die Bibelstunden, ne? Und eine Sabbatschule zu leiten und zu unterrichten. Sie sollten lernen, wie man am besten die Armen helfen, für die Kranken sorgen, für die Unbekehrten arbeiten muss. Es sollten Gesundheitsschulen, Kochschulen und auch Klassen für die verschiedenen Zweige christlicher Hilfsarbeiter vorhanden sein. Und auf eine andere Stelle, ja, ich habe das auch hier, die größte Hilfe, die wir unseren Leuten geben können, ist, sie zu lehren, für Gott zu arbeiten und von ihm abhängig zu sein, nicht von den Dienern. Den Dienern hier sind eigentlich die Pastoren oder die Evangelisten. Und sie sagt hier, die größte Hilfe, die wir unserer Gemeinde geben können, ist eigentlich unsere Gemeinde anzubieten als ein Ausbildungszentrum, als ein Trainingzentrum, wo sie lernen können. Und dieser Punkt von Paulus hat mich sehr beeindruckt, dass ich gesagt habe, ich glaube, es macht Sinn, da eine Predigt zu machen und natürlich auch immer das wieder zu reflektieren und zu fragen, wo bin ich gerade? Und Paulus wendet sich an uns und sagt zu uns, hey, ihr seid jetzt die Timotheus in eurer Generation. Ihr müsst nicht immer als Baby bleiben in eurer geistlichen Reise. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Mein Cousin Kakai, dieser Rennen, sie ist zurückgelaufen und ihr Freund geholfen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem Rennen, wo wir alle beteiligt sind, Jesus Christus, unser Gott, hat nicht einfach gesagt, hey, lauf mal weiter, ich werde auf die andere Seite für dich warten. Ich stelle mir vor, Jesus als wie ein Fitnesscoach oder wie Kakai, kommt zurück und sagt, hey, du wirst es schaffen. Ich bin bei dir. Er sagt einfach nicht, hey, geh mal durch den Tunnel. Ich werde auf der anderen Seite bleiben. Aber er haltet unsere Hand fest und sagt, ich werde mit dir laufen. Und wie die Geschichte oder von dieser Spuren im Sand. Manchmal merken wir, das sind nur zwei Spuren. Und fragen wir uns, wo bist du denn, lieber Herr? Jesus hat uns nicht verlassen. Er sagt, das war genau die Zeit, als ich dich getragen habe. Paulus ist am Ende treu geblieben. Es gibt Pauluses in der Gemeinde, aber nicht jeder von uns kann Paulus sein. Aber wie Paulus hat er Timotheus, Apollos gefunden und hat ihnen geholfen, hat ihnen gegeben, was nötig ist. Und am Ende hat er gesagt, ihr seid jetzt dran. Wir als Adventgemeinde hier in Oberasbach und vor allem auch hier in Deutschland, wir haben eine große, sehr große Aufgabe für unsere Gemeinde, für unsere Jugendliche, für unsere Kinder und für unsere Mitmenschen überall. Wie gesagt, ich habe die Gedanke hier auf Englisch, aber ich sage das einfach so. Erfolg ist nicht der Maßstab. Ne? Nicht wie viele Leute wir taufen, nicht wie viele, obwohl die alle wichtig sind. Der Maßstab ist, bist du treu? Bist du treu geblieben? Weil am Ende wird Jesus dann sagen, in Matthäus Kapitel 25, ne? Mein treuer Knecht, my good and faithful servant. Und das ist mein Gebet für uns heute, liebe Gemeinde, wie Paulus, dass wir den Glauben bewahren, den Glauben leben und lasst uns nicht vergessen, unsere Gemeindeglieder, die Gläubigen ausrüsten. Amen. Lieber Gott, wir danken dir für das Werken von Paulus und Timotheus zu Beginn der christlichen Mission. Ich bitte, dass du uns hilfst, in diesem Rennen erfolgreich zu sein. Jeder Einzelne von uns, aber auch als Gemeinde. Hilf uns als Gemeindeglieder durch den Heiligen Geist den Glauben zu bewahren und zu leben. Und dazu hast du uns, lieber Gott, berufen. Und es ist auch unser Wunsch, dass wir es weitergeben, was wir von dir erfahren haben. Wir wollen die nächste Generation dazu erziehen, die Fackel weiterzutragen. Wir sind jetzt, lieber Gott, am Ende dieser Weltgeschichte. Wir wissen nicht, wie lange noch, aber durch Prophezei erkennen wir, dass wir nicht mehr so weit sind. Und du hast uns diese wichtige Botschaft gegeben, Leute einzuladen zu der wahren Anbetung. Hilf uns, die Gaben zu erkennen, die du uns anvertraut hast, damit wir ein Segen sein können für die Menschen um uns herum, vor allem für unsere Familie. Und das bitten wir alles im Namen Jesu Christi. Amen.